Ich möchte mit euch gemeinsam einige Bibelverse lesen aus dem ersten Johannesbrief aus Kapitel 2, Vers 24 bis 28. Es ist gut, wenn ihr in euren eigenen Bibeln mitlest. Der Text steht aber auch hier auf der Folie. 1. Johannes 2, Vers 24. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet ihr auch in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Wenn ihr das in euren eigenen Übersetzungen mitgelesen habt, wird es da vielleicht an manchen Stellen auch ein bisschen anders klingen. Aber ich glaube, in allen Übersetzungen wird deutlich, dass es in diesen Versen hier um ein Thema geht, dass es ein Wort gibt, das immer besonders deutlich hervortritt. Und das ist das Wort bleiben. Was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet ihr auch in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und so geht es jetzt in diesem Text weiter. 6-mal, jedenfalls in meiner Übersetzung, taucht hier dieses Wort bleiben auf. Im ganzen ersten Johannesbrief 24-mal. Das ist also ein zentraler Begriff. Und ich glaube, es ist ein guter Grund, heute mal gemeinsam über dieses Thema Bleiben nachzudenken. Im Zoo in Berlin, ich war mit meiner Frau und meinem Sohn vor einigen Wochen in den Ferien mal da, gibt es viele Tiere, aber es gibt auch eine Eiche. Und diese Eiche ist über 500 Jahre alt. Ein bisschen mitgenommen schon, aber sie ist lebendig. Und sie stand schon da, bevor Christoph Kolumbus Amerika entdeckte. Und schon bevor Luther die Reformation ausgerufen hat, bevor es natürlich auch diesen Zoo gab und bevor das überhaupt ein Teil dieser Stadt Berlin war. Das ist schon irgendwie beeindruckend, so lange zu bleiben. Und trotzdem ist es ja vielleicht auch eine Frage an uns, wie dieses Wort für uns klingt, ob sich das so attraktiv anhört. So ein alter Baum ist ja vielleicht ganz schön, aber an sich bleiben ist ja etwas, was man auch kritisch sehen kann, was man gar nicht so schön finden kann. Vielleicht ist es auch eine Mentalitätssache, aber man kann ja auch sagen, Veränderung ist doch besser. Das heißt ja auch, nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Oder ich weiß nicht, früher gab es auch diesen Autoaufkleber, der Kopf ist rund, damit die Gedanken ihre Richtung ändern können. Ist ja auch was Wahres von dran. Und es ist ja auch wahr, dass der christliche Glaube und das Evangelium in gewisser Hinsicht ja der radikalste Aufruf zur Veränderung ist, den man sich vorstellen kann. Ein neues Leben beginnen. Und nicht nur am Anfang einmal ein neues Leben beginnen, sondern dieses Leben ist ja jeden Tag neu. Es ist der Gott, der Neues schafft. Und Paulus sagt das ja so schön in Philipper 3, dass er einem ständigen Wandel unterworfen ist. Ich bin noch nicht am Ziel, sagt er. Ich strecke mich danach aus. Ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich strecke mich aus nach dem Neuen, was vor mir liegt. Darin liegt die Faszination des Christseins. Ich habe schon gesagt, vielleicht ist es auch manchmal tatsächlich eine Frage des Menschseins, wie man so aufgestellt ist. Der eine bleibt lieber beim Gleichen, der andere will immer was Neues. Da gibt es ja auch Persönlichkeitsprofile, die so in die eine oder die andere Richtung eher weisen. Auch in Gemeinden, habe ich mal gehört, gibt es immer so unterschiedliche Gruppen. Es gibt die, die jede Veränderung, wenn sie vorgeschlagen wird, prinzipiell begrüßen, einfach weil es eine Veränderung ist. Das ist eine kleine Gruppe. Es gibt andere, die sind grundsätzlich Veränderungen gegenüber positiv aufgeschlossen. Wenn es aber gute Gründe gibt, warum man es so lassen sollte, sind sie auch bereit, von der Veränderung abzusehen. Und dann gibt es natürlich auch die anderen, die Veränderungen grundsätzlich als etwas Kritisches ansehen, aber bei sehr guten Gründen auch dazu bereit sind, darüber nachzudenken, dass man auch mal was ändern sollte. Und dann gibt es noch so eine ganz kleine Gruppe auch wiederum, die werden, glaube ich, etwas euphemistisch, die Anker genannt, die jede Art von Veränderung grundsätzlich ablehnen. Weil sie ja davon ausgehen, dass wenn man etwas ändert, man damit gleichzeitig attestiert, dass vorher etwas nicht gut war. Was ja gewissermaßen per se eigentlich nicht anzunehmen ist. Also es ist auch manchmal eine Sache der Mentalität und es ist schön, wenn sich das in einer Gemeinde mischt und wir alle gemeinsam dann in dieser Unterschiedlichkeit lernen, zusammen auf Gott zu hören und zu verstehen, wann diese Wolke, die ja auch damals über der Stiftshütte stand, weiterzieht und wann sie an einer Stelle auch bleibt. Vielleicht sind auch Fans hier, außer meiner Frau und mir, dieser Serie Downton Abbey. Die Serie hat jedenfalls in Großbritannien eine sehr große Fangemeinde, aber ich glaube auch bei uns, da geht es um so eine englische Adelsfamilie, die um den Ersten Weltkrieg herum lebt, noch so auf einem alten Landsitz, im ganz alten Stil, mit dem Butler, der morgens die gebügelte Zeitung bringt. Und die Serie handelt eigentlich davon, wie sie jetzt im Grunde genommen in dieser Welt klarkommen, die sich natürlich radikal verändert, auch durch den Ersten Weltkrieg, aber durch vieles andere. Und das sind so sympathische Menschen. Und man kann so richtig mitfühlen, wenn die alte Gräfin durch das Schloss geht und sieht, dass da jetzt elektrische Lampen hängen und sie wirklich sagt, also das kann sie nicht aushalten. So etwas Grelles. Und die Tochter der Familie verliebt sich in einen Fahrer. Die andere Tochter will eine Kolumne für eine Zeitung schreiben. Und man hat so richtig dieses Gefühl, wie Veränderung wehtun kann. Und wie schön das ist, auch am Alten festzuhalten. Und gleichzeitig liegt natürlich in solchen Dingen immer die Botschaft, das war schon immer so, das hilft nicht weiter. Und so gilt vielleicht heute noch mehr als früher, dass Veränderungsbereitschaft so ein Gebot der Zeit ist. Es war aber auch früher schon so, auch Paulus traf ja in Athen auf ein Publikum, als er das Evangelium verkünden wollte, von Leuten, die immer etwas Neues hören wollten. Das war ihr Lebenselixier, etwas Neues zu hören. Und wie schön, dass er ihnen auch was Neues zu erzählen hatte. Die Botschaft von dem unbekannten Gott. Und trotzdem hat ja Bleiben auch seinen Wert. Und ich glaube im Grunde bei aller Begeisterung für Veränderung, für Vorwärtsstürmen, weiß jeder, dass Bleiben in unserem Leben etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Das gilt ganz besonders dann, wenn es um menschliche Persönlichkeiten geht und um menschliche Beziehungen. Menschen, die von ihrer Persönlichkeit her stabil sind, sind anziehend. Wenn ich Menschen treffe, wo ich weiß, was der mir heute sagt, wozu der heute steht, das wird wahrscheinlich auch in 1 oder 2 oder 10 Jahren noch sein Wesen prägen, das ist für mich anziehend. Und in Beziehungen gilt es natürlich erst recht. Wir haben ja vor einiger Zeit hier in der Gemeinde eine Silberhochzeit gefeiert. Mit euch beiden, Romana und Stefan. Und wie klasse ist das? Stabilität in einer Beziehung. Ich habe gesagt das jetzt auch deswegen, weil der Vers, den ihr hattet, und das war, glaube ich, auch schon euer Traufvers, den habe ich mir gemerkt. Nun aber bleibt Glaube, Liebe, Hoffnung. War das richtig? Genau. Da gibt es etwas, was bleibt. Und dieser Vers verweist ja auch darauf, dass das im Grunde nichts ist, was in uns liegt, was wir uns erwerben können, dass wir natürlich beim Versuch zu bleiben immer wieder scheitern und dass, wenn das nicht eintritt, dieses Scheitern, dass das zurückverweist auf den Gott, der uns mit seiner Stabilität auch trägt. Und auch das verwirklicht sich in vielen Bildern in der Bibel. Das Haus, das Lebenshaus, das auf dem Fels gegründet ist, bleibt stehen, auch wenn der Sturm tobt. Und die Gemeinde ist selbst auf diesen Fels gegründet, wo Jesus sagt, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen können. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr gut, dass uns Johannes hier einlädt, uns über dieses Bleiben mal Gedanken zu machen. Über das Bleiben, nachdem wir uns in unserem Leben vielleicht alle mehr oder weniger sehnen. Und dass wir, wenn wir Johannes folgen, finden werden, wenn wir bei Jesus bleiben, wenn wir bei Gott bleiben. Und ich glaube, das ist für viele von uns ein Thema. Ich habe letztens noch mit einem Bruder hier auch in der Gemeinde darüber gesprochen, was das bedeutet, über so eine ganz lange Wegstrecke hin im Glauben tatsächlich zu bleiben. Der Johannesbrief ist ja ein später Brief in der Chronologie des Neuen Testamentes. Er ist geschrieben an Leute, die sich nicht gerade erst bekehrt hatten, an Gemeinden oder an eine Gemeinde, die schon länger unterwegs war, wo es nicht mehr so sehr die Augenzeugen der Auferstehung waren, die das Gemeindeleben prägten. Und deswegen sind uns diese Themen, glaube ich, auch besonders nah. Es geht im Evangelium des Johannes häufig um diesen Gegensatz zwischen Glauben und Nichtglauben, Glaube oder Unglaube. Hier in diesem Brief hat sich die Welt schon ein bisschen weiterentwickelt und es geht vor allen Dingen um diesen Gegensatz Glaube gegen Irrglauben. Die Herausforderung bestand nicht mehr darin, dass es um die Frage ging, ob man überhaupt glaubt, aber ob man an dem Glauben noch festhält, der am Anfang da war. Und es gab Menschen, die wollten diesen Glauben weiterentwickeln. Sie hatten ein anderes Bild von Jesus und auch eine andere Ethik, ein anderes Verständnis von dem, was richtig und falsch ist. Und das hängt ganz eng miteinander zusammen. Und ich glaube, das ist in dieser letzten Stunde, die Johannes auch in diesem Kapitel anspricht, in der auch wir seitdem noch leben, immer aktuell geblieben. Und Johannes setzt dem jetzt nicht einfach ein schlichtes, das war alles so und das muss auch so bleiben, entgegen. Das ist nicht seine Botschaft, sondern Johannes möchte ganz neu begeistern für das Ursprüngliche, für das, was am Anfang war. Und ich habe euch das mal hier hervorgehoben. Johannes sagt, wenn ihr in dem Sohn und in dem Vater bleibt, dann seid ihr richtig. Und in jedem dieser drei kleinen Abschnitte steht das nochmal, bleibt in ihm. Johannes möchte begeistern für das Ursprüngliche, für das wirkliche Christsein. Es geht nicht darum, an Äußerlichkeiten festzuhalten, sondern es geht um eins, um die Person von Jesus. Und das, was das an verändernder Kraft in meinem Leben freisetzt. Und diese verändernde Kraft ist die Kraft der Liebe. Und der ganze Johannesbrief bringt das immer wieder zusammen. Die Person von Jesus und das Gebot der Liebe. Deswegen ist das auch keine Moral, die Johannes hier diesen Leuten entgegensetzt, die in ihrem Irrglauben meinten, jeder kann so leben, wie er will, jeder kann machen, was er will. Sünde, das spielt alles für uns gar keine Rolle mehr. Wir bewegen uns geistig auf einem anderen Niveau. Johannes setzt dem keine Moral entgegen, sondern die Ethik der Liebe, der radikalen Liebe, die fragt, was dient dem anderen. Und das gipfelt in diesem berühmten Wort im ersten Johannesbrief, auch ein Bleibenwort. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Man kann das nicht voneinander trennen, Gott zu erkennen und die verändernde Kraft in seinem Leben wirksam werden zu lassen. Und dafür möchte Johannes begeistern. Das ist sein Thema. Er möchte uns immer wieder einladen, dass wir wirklich bei Jesus bleiben. Und es gibt so vieles im frommen Gewand oder im weltlichen Gewand, spielt alles in diesem Johannesbrief eine Rolle und auch alles in unserem Leben, was uns immer wieder davon abziehen möchte. Und wenn wir uns fragen, wenn du dich fragst, was kann meinem Leben diese Kraft geben, zu bleiben, dann ist es die immer wieder neue Begegnung mit Jesus, mit diesem Gott, mit diesem Vater, der seinen Sohn gegeben hat und der dieses wunderbare Versprechen gibt im Johannes-Evangelium, wo dieses Thema Bleiben auch eine große Rolle spielt. Ich werde kommen, mein Vater und ich, wir werden kommen und Wohnung bei dir machen. Das ist die ganz große Einladung, die Jesus uns gebracht hat. Bei Jesus bleiben. Und das ist das Erste, was uns Johannes hier klar macht. Wenn er über das Bleiben redet, dann geht es um diese eine Person. Und dann hat Johannes vielleicht drei Hinweise für uns, die uns helfen können, auf diesem Weg zu bleiben, der immer wieder zu Jesus führt. Und das Erste ist der Anfang. Was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet ihr auch in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Es geht immer wieder neu um den Anfang, beim Anfang zu bleiben. Ihr habt gesehen, das gliedert sich hier, diese Abschnitte gliedern sich immer mit diesem Wort ihr am Anfang, ihr, und dann kommt nochmal dieses ihr. Es kann in den einzelnen Übersetzungen anders klingen, aber das ist das, was Johannes uns hier besonders sagen möchte mit dieser Dringlichkeit, ihr. Und das erste ist der Anfang. Und das ist ein Rückgriff auf diesen ganz berühmten Beginn des ersten Johannesbriefs, den ja viele vielleicht im Ohr haben, den man sich aber immer noch mal neu auch anhören sollte. 1. Johannes 1, da heißt es, was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Es geht immer wieder neu um den Anfang. Der Johannesbrief ist nicht so ein Brief, der so erstens, zweitens, drittens durchgeht, so wie wir das vielleicht heute von Ausarbeitungen kennen. Im Johannesbrief geht es immer in so Kreisen. Es ist ein kreisender Gedankengang, so wie bei der Formel 1 kann man sich das vorstellen, wo es ja auch immer Runden gibt. Und hier ist gerade nochmal sozusagen, hier geht es gerade nochmal durch diese Runde durch. Immer mit einer kleinen Veränderung, mit einer kleinen Nuancierung, der Anfang. Und die Kraft des Anfangs ist ja immer wieder eine Quelle von Erweckungen gewesen in der Reformation. Sie kann auch die Kraft für meine Beständigkeit sein. Und manchmal ist es gut, sich zu überlegen, wie war das eigentlich ganz am Anfang? Damals, als ich anfing, an Jesus zu glauben. Das gilt schon im allgemein Menschlichen, wenn Ehepaare in eine Beratung kommen, die sich nicht mehr verstehen, die sich nichts mehr zu sagen haben, dann gibt es so eine Möglichkeit, einfach mal zu fragen, wie war das denn ganz am Anfang, als ihr euch kennengelernt habt? Was waren denn eigentlich die Gründe, warum ihr euch damals gemocht und sogar geliebt habt? Und manchmal kann das so eine Brücke sein, wieder das zu entdecken, was sich unter vielem verschüttet liegt und was diese Beziehung eigentlich auch nochmal neu beleben kann. Und es gilt auch im Glauben. Und Johannes hat ja am Anfang dieses Evangeliums das so ganz plastisch gesagt, auch vor seiner eigenen Erfahrung. Ich habe das gesehen, ich habe das gehört, ich habe das mit meinen Händen betastet. Und manchmal ist es gut, sich zu fragen, was habe ich mit Jesus erlebt? Was hat am Anfang meine Erfahrungen ausgemacht? Und sich das ins Gedächtnis zu rufen. Und ich glaube, darüber kann man nicht hinauswachsen oder hinausreifen. Manchmal blicken Leute, die schon lange im Glauben sind, so auf den Anfang des Glaubens zurück oder auf Leute, die gerade am Anfang des Glaubens mit voller Begeisterung stehen, die so richtig brennen für Jesus. Und da gibt es so eine Haltung, ja, das war bei mir auch mal so. Später wirst du reifer. Dann lässt das nach. Aber ich glaube, dass es gut ist, wenn wir im Glauben reifen, aber dass wir über bestimmte Dinge gar nicht hinauswachsen sollten. Erich Kästner, der berühmte Kinderbuchautor, hat ja mal gesagt, manche Leute legen ihre Kindheit ab wie einen Hut, den sie irgendwo vergessen haben und nicht mehr wiederfinden. Und Johannes richtet sich hier an die Kinder im Glauben. Das Wort Kinder kommt hier auch vor und auch das prägt auch diesen ganzen Abschnitt. Und er ruft uns dazu auf, bei der Begeisterung dieses Anfangs zu bleiben. Manchmal ist es ja so, dass wenn wir auf so einen Anfang zurückblicken, aus einer größeren Entfernung, dann stellen wir auch fest, da war sehr viel Menschliches dabei. Da war sehr viel gute Gemeinschaft dabei. Da war vielleicht eine spezielle Situation, in der man damals gelebt hat. Und manchmal wollen Leute gerade das festhalten. Gerade das scheint das, was sie unbedingt festhalten wollen, was man aber manchmal nicht festhalten kann. Aber es lohnt sich, dann vielleicht nochmal hinzublicken und zu sehen, es war neben all diesem Menschlichen, aber auch das da, dass ich Jesus persönlich erlebt habe. Und das bleibt. Das andere wahrscheinlich nicht, aber das bleibt. Und das kann sich immer wieder neu in meinem Leben verwirklichen. Und es gibt eins, auf das Johannes hier auch indirekt ganz ausdrücklich verweist, was sozusagen die Essenz des Anfangs ist, die uns immer wieder zur Verfügung steht, und das ist das Wort Gottes. was ihr gehört habt, bleibe in euch. Das ist ein Schatz, der immer wieder zur Verfügung steht und in dem diese Kraft des Anfangs immer wieder liegt. Und ich erinnere euch daran und mich auch, dass Janko letzte Woche hier gestanden hat und uns ermutigt hat, diesem Wort Gottes in unserem tagtäglichen Leben einen größeren Raum zu geben, wenn wir gute Tage erleben wollen. Und diesen Gedanken gibt uns hier der erste Johannesbrief auch nochmal mit. Beim Anfang bleiben heißt auch immer wieder neu auf das Wort Gottes schauen und darauf vertrauen, dass Gott es wieder neu für mich lebendig macht. Das ist ein Gedanke. Und dann gibt es diesen zweiten Abschnitt, das zweite Ihr, und in dem taucht ein geheimnisvolles Wort auf. Die Salbung. Zweimal steht das da. Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Die Salbung. Solche Bibeltexte sind ja sehr tief. Und ich wollte eigentlich schon ganz am Anfang sagen, dass es mir sicherlich nicht möglich ist, der Tiefe dieses Bibeltextes gerecht zu werden. Ich habe über dieses Thema, über diesen Abschnitt schon mal gesprochen in einer anderen Gemeinde und vielleicht auch ähnliche Gedanken gesagt. Und nachher hatte ich ein Gespräch mit einer sehr geistlichen Frau aus dieser Gemeinde, ein echtes Vorbild für mich. Und sie hat mir auch signalisiert, dass sie das schon in Ordnung fand, was ich gesagt habe. Aber sie hat mir gleichzeitig auch signalisiert, dass ich natürlich von dem, was in Jesus bleiben heißt, eigentlich wenig bis nichts gesagt habe. Was das heißt, in Jesus zu bleiben, das hat so viel Tiefe, das setzt so viel Erfahrung voraus, dass ich, glaube ich, nicht wirklich darüber so sprechen kann, wie das Johannes hier gerecht wird und ein bisschen mehr aus meiner Perspektive an der Oberfläche bleiben muss. Und das gilt vielleicht noch mehr und erst recht für dieses geheimnisvolle Wort der Salbung. Ich habe gesehen, manche Bibelübersetzungen lassen das gleich ganz raus, geben es gar nicht wieder, schreiben irgendeine Erklärung hin, weil sie vielleicht nicht davon ausgehen, dass das für heutige Ohren überhaupt noch zu verstehen ist. Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt. Johannes setzt nicht auf eine autoritäre Instanz in der Gemeinde, die dafür sorgt, dass alles bleibt. In diesem ganzen ersten Johannesbrief spielen Autoritäten in der Gemeinde eigentlich keine Rolle. Er setzt auf die Stärke und auf die Flamme in jedem einzelnen Gläubigen. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die hier natürlich vor allen Dingen mit diesem Wort Salbung angesprochen ist. Wir merken auch etwas von dem Kontext dieses Briefes. Da gab es Leute, die wollten die Gläubigen davon überzeugen, dass sie weitergehen müssten, dass sie ihren Glauben in bestimmte Richtungen weiterentwickeln sollten. Leute, die vielleicht sehr klug, sehr intellektuell daherkamen. Und Johannes sagt den Gläubigen, lasst euch nicht verrückt machen. Hört auf das, was der Geist Gottes in jedem Einzelnen von euch sagt. Das ist der Kompass, den ihr habt. Und er spitzt das hier ganz radikal zu. Ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand belehrt. Er will damit nicht die gesamte Lehrgabe beiseite fegen. Es ist ja Selbstlehre, was er hier macht. Aber er will sagen, achtet auf diesen Kompass, den Gott in jeden Einzelnen hineingelegt hat. Dazu gehört das Wort Gottes, aber dazu gehört der Heilige Geist. Und im Johannesevangelium hat Jesus ja gesagt, dass der ist es, der euch in diese Wahrheit leitet. Und dieses Verständnis von der Autorität jedes einzelnen Gläubigen, das verbindet uns ja auch hier. Das prägt auch diese Gemeinde. Das ist uns auch wichtig, dass hier nicht zwei Klassen von Leuten auftauchen, die geistlich sind, die Prediger sind und andere, die einfach nur zuhören, die einfachen Gläubigen sind, sondern dass alle gemeinsam Träger dieses Heiligen Geistes sind. So wie das am Pfingsttag Petrus auch deutlich macht. Mit diesem Rückgriff auf Joel, wo er sagt, alle, auch die Knechte, auch die Mägde, das ist sozusagen ein kleiner Vorgriff auf Downton Abbey, wo dieses Thema Knechte und Mägde eine große Rolle spielt. Alle sind in dieser neuen Zeit Träger dieses Geistes und deswegen ist die Gemeinde so eine wunderbare Angelegenheit. Und wenn wir das sagen, dann sollten wir das nicht verwechseln mit dem, was sich heute inzwischen zum Glück ansonsten in der Gesellschaft etabliert hat, nämlich schlicht und ergreifend mit Demokratie. Alle dürfen mitbestimmen, eine riesige Errungenschaft. Aber schon auch die normale Demokratie, das erleben wir ja weltweit, kann nicht funktionieren, wenn es nicht Leute gibt, in denen auch ein demokratischer Geist lebt. Demokratie ohne Demokraten muss auch scheitern, und das ist vielleicht ein Problem an vielen Stellen, auch in Deutschland früher. Aber wie viel mehr gilt das in der Gemeinde? Es geht nicht einfach um Demokratie, sondern Gott möchte uns darüber hinausführen. Und Gemeinden, die einfach nur versuchen, demokratisch, mitbestimmungsmäßig alles zu regeln, erleben oft ganz, ganz schwierige Zeiten. Jesus möchte uns noch ein Stück darüber hinausführen, wenn er sagt, dass in jedem von uns sein Geist lebt und dass daraus eine Form von Einheit und von Erkenntnis in der Gemeinde wachsen kann, die uns noch ein Stück weiterführen kann. Dem Geist Gottes Raum geben. Das ist das, was Johannes uns sagen möchte. Und wenn ihr dafür offen seid, möchte ich aber doch diesen Begriff Salbung auch noch mal ein bisschen mit dem in Verbindung bringen, was das Neue Testament uns sonst in diesem Zusammenhang sagt. Und ich glaube, da wird manches auch von dem, was Johannes hier zum Ausdruck bringen will, noch ein bisschen klarer. Im Alten Testament, klar, da wurden die Priester, die Propheten, die Könige gesalbt. Das Thema Autorität, das haben wir besprochen. Das gibt es im Neuen Testament für jeden, der sich Jesus zuwendet. Aber wenn wir dann mal ins Neue Testament selbst hineingucken und uns fragen, wo spielt denn da das Thema Salbung eine Rolle, dann ist es natürlich zunächst mal Jesus selbst, der gesalbt ist. Messias ist ja auch der Gesalbte. Und in Lukas 4 sagt Jesus bei seinem ersten öffentlichen Auftritt in der Synagoge seiner Heimatstadt Kapernaum: Der Geist Gottes ist auf mir, er hat mich gesalbt. Und dann kommen ganz wunderbare Dinge. Armen gute Botschaft zu bringen. Sehenden das Gesicht. Und dann verstehen wir ein bisschen besser, was diese Salbung bedeutet. Dass das eine Salbung ist, die das Ziel hat, in dieser kranken und kaputten Welt positive Veränderungen herbeizuführen. Das ist das Erste, was uns die Evangelien über das Thema Salbung zeigen. Und auch in der Apostelgeschichte wird Jesus noch einmal so rückblickend von den Jüngern als der Gesalbte genannt. Aber wenn wir über Salbung reden, dann können wir auch noch mehr entdecken. Und wir haben natürlich einen besonderen Grund, in das Johannesevangelium reinzugucken. Und wenn man nach Salbung im Johannesevangelium sucht, dann findet man zuerst mal eine Geschichte, in der eine Frau Jesus salbt. Diese Maria von Bethanien, die Jesus salbt. Und dann verstehen wir, was Salbung bedeutet. Maria hat mit dieser Salbung zum Ausdruck gebracht, dass sie ganz nah bei Jesus war. Um sie herum standen geistliche Führer, Männer ausnahmslos, die Pläne hatten, Revolutionen machen wollten, Diakonie aufbauen wollten, übers Geld nachgedacht haben. Und Jesus sagt, hier ist ein Mensch im Raum, der versteht, der schon verstanden hat, dass ich ans Kreuz gehen muss. Und deswegen macht Jesus das zu einem zentralen Bestandteil des Evangeliums. Wo immer davon geredet wird, wird auch von dieser Frau geredet werden. Und das ist genau das, was uns Johannes auch am Anfang seines Briefes sagt. Es geht um diese Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wenn ich die Salbung habe, dann geht es nicht in erster Linie darum, was ich alles damit tun kann, sondern ob sie mich in diese Verbindung reinführt zu diesem Jesus und ob daraus in meinem Leben die Kraft wächst, zu bleiben, bei dem zu bleiben, worauf es wirklich ankommt. Und noch bemerkenswerter ist eine andere Salbungsgeschichte im Johannesevangelium, die auch sehr populär ist. In Johannes 9 wird ein Mann von Jesus gesalbt. Und dieser Mann ist blind von Anfang an. Für die Welt damals ein Beweis für Sünde. Seine Sünde oder die seiner Eltern, wie auch immer. Ganz in Sünde geboren, wird über ihn gesagt. Und Jesus salbt diesen Mann. Da steht, als er dann sehen kann, sagt er in Johannes 9, Vers 11 zu den Leuten, die ihn fragen, wie ist das passiert, dass du auf einmal sehen kannst? Da sagt er, ein Mensch, genannt Jesus, bereitete einen Brei und salbte meine Augen und sprach zu mir, geh nach Siloa und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich wieder sehend. Also das ist schon ein sehr spezielles Salböl gewesen. Ich weiß nicht, was eure Übersetzung dafür Worte hat für diesen Brei. Es war einfach Straßendreck mit etwas Feuchtigkeit. Er salbte meine Augen. Und das verweist wieder so auf diesen Anfang zurück. Es gibt keine andere und keine bessere Salbung, als wenn mich Jesus freimacht von all dem, was auf meinem Leben lastet. Und mir klar macht, es geht nicht mehr um Schuld, weil ich alle Schuld selbst getragen habe. Und das erlebt dieser Mann hier. Er wird gesalbt. Ein Mensch namens Jesus salbte meine Augen. Ich weiß nicht, ob das bibelauslegerisch zulässig ist, das hier mit 1. Johannes 2 zu verbinden, aber ich denke, ihr könnt das aushalten. Und es ist auch deswegen interessant, es damit zu verbinden, weil sich wie immer im Johannesevangelium an solche Wunder eine ausführliche Erörterung anschließt. Da passiert nicht einfach nur ein Wunder, sondern da wird lange drüber geredet, was das bedeutet. Und dieser Geheilte gerät richtig ins Kreuzverhör der geistlichen Autoritäten, weil sie mit diesem Wunder nicht zurechtkommen, weil sie das nicht akzeptieren können, dass Jesus dieses Wunder getan hat. Und sie wollen ihn dazu bringen, zu sagen, dass da was nicht gestimmt haben kann. Sie verhören noch die Eltern, am Ende sind sie wieder bei ihm und sie sagen zu ihm, also wir haben das Ganze geprüft, dieser Mensch, dieser Jesus ist ein Sünder, das ist kein guter Mensch. Und dann kommt genau das, was Johannes hier sagt, ihr habt die Salbung, ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre. Da sagt dieser blindgeborene, geheilte Mann zu den Pharisäern, ob er ein Sünder ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Und da bleibt ihnen nichts mehr anderes übrig, als ihn einfach rauszuschmeißen, weil da kein Argument mehr weiterhilft. Das ist die Intimität zu Jesus. Das ist das Wissen, das dir keiner nehmen kann, wenn du Jesus wirklich begegnet bist. Und ganz am Ende in den johannäischen Schriften, dazu gehört ja auch die Offenbarung, gibt es noch einmal diesen Aufruf an eine Gemeinde, die in ihrer Selbstüberschätzung völlig vergessen hatte, dass sie Jesus aus dem Zentrum verloren hatte, an die Gemeinde in Laodicea. Da heißt es, ich rate dir, Augensalbe zu kaufen, damit du sehend werdest, weil du nicht weißt, dass du blind bist. Und dieses Angebot gibt es bis heute. Wir reden ja über dieses Jahresthema, wo es darum geht, mit Gottes Augen zu sehen. Und dieses Angebot von Jesus ist immer noch da. Sehend werden. Und vielleicht sind Leute da oder hören zu, die sagen, ich möchte mich vielleicht zum ersten Mal auf diesen Jesus einlassen, möchte mit seinen Augen sehen, möchte neu diese Kraft in meinem Leben entdecken, zum ersten Mal vielleicht, die das Bleiben möglich macht. Aber die Einladung in der Offenbarung geht an Leute, die schon lange dabei waren, geht an eine Gemeinde, die schon lange unterwegs war und wo immer wieder neu dieses Angebot da ist, ich rate dir, Augensalbe von mir zu kaufen, damit du mit meinen Augen sehen kannst. Und wir hatten ja vorhin schon eine Einladung, die hier ausgesprochen worden ist, nachher ruhig nochmal da zu bleiben, wenn man spürt, da gibt es etwas im Bereich Vergebung, das ich noch klären muss, wo ich nochmal mit Gottes Augen drauf sehen muss. Und ich möchte das nochmal wiederholen und nochmal ausdrücken, dass wenn ihr spürt, ich brauche etwas von dieser Augensalbe, ganz egal wie eure Situation ist, es sind Leute hier, die bereit sind, mit euch gemeinsam zu diesem Jesus zu gehen. Augensalbe. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende mit dem Schlusssatz, Kinder, bleibt in ihm, nochmal das in ihm, damit wir, wenn er offenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Beim Zielbleiben habe ich hier mal an den Schluss gestellt. Das klingt so ein bisschen streng, damit wir nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft, damit wir Freimütigkeit haben. Johannes verweist hier auf ein Ziel. Und ich glaube, das ist gar nicht streng gemeint. Er möchte uns einfach nochmal sagen, wenn ihr über Bleiben nachdenkt, dann denkt immer an das, was am Ende wirklich zählt. Die Bundesliga hat ja wieder begonnen und auch der DFB-Pokal. Und ich glaube, vor 2 oder 3 Wochen gab es da die erste Runde. Und dann ist das ja immer so schön, weil dann im DFB-Pokal die auch so Mannschaften aus der 3. und 4. Liga gegen Bundesliga-Clubs spielen dürfen. Und das ist ja manchmal ganz überraschend, was dabei herauskommt. Und wir sind ja hier regional am nächsten an Bayer Leverkusen dran. Die sind da irgendwo nach Rheinland-Pfalz zu, ich weiß nicht, Bad Waldeigesheim oder irgendwie sowas gefahren. Ein winziger Club, für die das also ein Lotto- und Hauptgewinn war, dass Bayer Leverkusen kam. Und wisst ihr, da, bei solchen Begegnungen, da geht es am Ende nicht um das Ergebnis. Da geht es um eins, dass man sich sozusagen am Ende nicht schämen muss. Man möchte einfach von dem Rasen wieder runtergehen. Das gilt für beide Mannschaften. Und möchte sagen, das, was Johannes hier sagt, ich will mich nicht schämen müssen. Die Bayer Leverkusen ist ja für spektakuläre Niederlagen immer gut. In dem Fall haben sie 6-0 gewonnen. Das Ergebnis war nicht wichtig. Wichtig war, sie konnten vom Platz gehen und sagen, okay, das war okay. Und noch wichtiger war, die anderen, die unterlegen waren, für die war das 6-0 auch nicht wichtig. Die waren am Ende begeistert. Ihr Publikum hat geklatscht. Sie waren sich treu geblieben. Sie hatten bis zum Ende gekämpft. Und für sie war es ein Riesentag. Und weißt du, häufig ist es im Leben ja auch so, wenn der Bundesliga-Profi zu dir anreist, dann wirst du nicht immer als Sieger vom Platz gehen. Aber Johannes sagt hier, das ist auch nicht das, was zählt. Das Ergebnis ist nicht das, was zählt in deinem Leben. Ob du, wie viel Erfolg du hattest, wie viel schiefgelaufen ist. Die Frage ist, ob du immer daran denkst, ich werde einmal vor Jesus stehen. Und tu das auch jetzt schon. Im ganzen Johannesbrief spielt dieses Thema eine Rolle. Das ist eigentlich alles schon Gegenwart. Aber ich habe immer diese Perspektive. Und dann möchte ich mich nicht schämen müssen. Dann möchte ich einfach dabei geblieben sein. Das ist meine Motivation. Und das ist für mich wichtiger als die Frage, ob es in meinem Leben heute rauf oder runter geht. Wenn eine so große Gruppe von Leuten zusammen ist wie heute hier und andere noch übers Internet zuhören, dann sind auch immer Leute da, bei denen es gerade ganz, ganz schwierig und ganz, ganz finster aussieht. Und Johannes macht uns hier Mut und sagt uns, weißt du, wenn dir das klar ist, was wirklich wichtig ist und du daran denkst, dass du einmal diese Chance haben wirst, vor Jesus zu stehen und wenn du dann sagen kannst, okay, es ist 0-6 ausgegangen, aber ich bin dabei geblieben. Ich bin dabei geblieben. Dann hast du etwas richtig gemacht. Und dann stehst du auf der Seite derjenigen, die sich am Ende mit Freimütigkeit freuen können. Darin liegt diese ganze Begeisterung, Selbstständigkeit. Das ist genau diese Freimütigkeit, die am Pfingsttag in Apostelgeschichte 2 die Leute verwirrt und verblüfft hat, weil sie nicht verstehen konnten, wo diese Freimütigkeit, diese Sicherheit, dieses Gutdraufsein eigentlich herkam. Und das kommt aus diesem Bleiben in Jesus. Und damit möchte ich Schluss machen und mir und euch wünschen, dass wir immer wieder neu begeistert sind davon, bei Jesus zu bleiben. Und dass wir immer wieder, wie dieser Baum, vielleicht versuchen, unsere Wurzeln noch ein bisschen tiefer auszustrecken, um in seiner Gegenwart verwurzelt zu sein. Amen.